vertrauenswürdiger Partner angesehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschland-Trend hervor. Ähnlich schlecht wird Israel eingeschätzt. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
Afghanische Ortskräfte können kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Die Bundesregierung hat ein erstes milliardenschweres Steuerpaket beschlossen, mit dem sie die Wirtschaft entlasten will. Laut dem Finanzministerium geht es um eine Summe von fast 46 Milliarden Euro. Finanzminister Klingbeil sprach von einem Wachstumsbooster. Hauptstadtkorrespondentin Dagmar Pepping.
Firmen sollen Steuererleichterungen erhalten, wenn sie investieren, beispielsweise neue Maschinen kaufen. Dann sind Superabschreibungen von bis zu 30% möglich. Die Regelung gilt für 3 Jahre, ab jetzt bis einschließlich 2027. Das soll den Unternehmen Planungssicherheit geben und den Standort Deutschland attraktiver machen.
Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg hat kritisiert, dass Patienten grundsätzlich vor dem Besuch eines Facharztes erst zum Hausarzt gehen sollen. Auf dieses Vorhaben haben sich SPD und CDU im Bund geeinigt. In einer Stadt wie Berlin mit Bahn- und Busverbindungen und kurzen Wegen könne das funktionieren, sagte KVBB-Sprecher Veri, Antenne Brandenburg vom RBB. Aber in einem Flächenland wie Brandenburg sei das nicht so einfach. Er forderte deshalb Alternativen für dünn besiedelte Regionen. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof Zoologischer Garten und am Ostbahnhof. Das hat die Bahn mitgeteilt. Grund sind Sanierungsarbeiten an Oberleitungen, Schienen und Brücken. Die Fernzüge werden innerhalb Berlins deshalb durch den Nord-Süd-Tunnel umgeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Abend noch einige Schauer unter Gewitter. Aktuell in Berlin-Kreuzberg 23 Grad, in Wittstock-Dosse 18, in Frankfurt-Oder 26. Nachts abziehende Schauer bei 16 bis 13 Grad. Morgen teils aufgelockert, teils wolkig, erneut Schauer und Gewitter bei 21 bis 24 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Shelley Kupferberg.
Und dieser Nachmittag wird langsam zum Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem. Etwa 60 Personen aus Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft, darunter die Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, der Soziologe Harald Welzer, der Schauspieler Sebastian Blomberg, fordern die Bundesregierung auf, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Und dazu haben sie heute einen offenen Brief vorgelegt. Darin fordern sie die Bundesregierung unter anderem auf, sich stärker für einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand einzusetzen. Initiator des Briefes ist Said Idriss Hashemi, ein Hinterbliebener des Anschlags von Hanau. Der Geiger Michael Barenboim, Dekan der Barenboim-Said-Akademie, ist einer der Mitunterzeichner und wir erreichen ihn hier auf Radio 3 in Uruguay. Einen schönen guten Tag, Michael Barenboim. Hallo.
Guten Tag. Ich möchte nur kurz sagen, ich bin nicht mehr Dekan in der Akademie, seit 2024 nicht mehr.
Danke für die Korrektur. Es gab ja bereits zahlreiche offene Briefe in Sachen Nahost, in Sachen Gaza und Sie machen schon seit dem Beginn des Krieges nach dem Überfall der Hamas am 7. Oktober 2023 auf die Folgen für die Menschen des Konflikts aufmerksam. Warum haben Sie ausgerechnet diesen offenen Brief an die Bundesregierung jetzt mit unterschrieben?
Ich finde, der Gaza-Völkermord bedeutet für uns alle, die in Deutschland sind, alles dafür zu tun, um das zu beenden. Weil die Folgen für die Palästinenser in Gaza, aber auch die Folgen für die Palästinenser in der Westbank, wo wir auch ethnische Säuberungen sehen und Siedlungsbau, der genehmigt wird, die erfordern von uns ein ganz anderes Handeln, um das zu verhindern.
Dass die Kriegsführung der ultrarechten Regierung Israels zu kritisieren ist, ist das eine. Inwiefern appellieren Sie aber auch zum Beispiel an die Hamas, für eine Waffenruhe zu sorgen? Es sind ja schließlich zwei Kriegsparteien, wenn auch guerillahaft.
Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mit Klarheit ausdrücken. Deutschland unterstützt Israel in Gaza-Völkermord. Und wir in Deutschland müssen unsere Energie dafür aufwenden, diese Unterstützung zu beenden und alles dafür zu tun, um Völkermord zu verhindern und in diesem Fall, um noch zu retten, was noch zu retten ist. Weil es ist jetzt, wir haben jetzt Juni 2025. Am 15. Oktober 2023 haben 800 genozidgelehrte Experten vor einem Genozid gewarnt. Und das hätte eigentlich schon da Das hätte schon 5 vor 12 halten müssen. Mhm. Da hätte die Bundesregierung und alle anderen Staaten gemäß ihrer Verpflichtungen laut der Genozidkonvention schon handeln müssen, um das zu verhindern. Jetzt haben wir Juni 2025 und wir fordern immer noch dasselbe. Und ich frage mich, was eigentlich noch passieren muss, bis hier das nötige Umdenken stattfindet.
Neuerdings geht der Bundeskanzler Friedrich Merz auf Distanz zu Israels Regierung, kritisiert Netanjahus Kriegsführung in Gaza scharf. In dem offenen Brief werden ein stärkerer Einsatz der Bundesregierung für einen Waffenstillstand, eine Prüfung bzw. eine Aussetzung von Rüstungsexporten nach Israel gefordert. Außenminister Wadephul hat heute im Vorfeld des Besuchs seines israelischen Amtskollegen Gideon Saar bekräftigt, dass sich die deutsche Politik an der deutschen Staatsräson und am humanitären Völkerrecht orientiere. Deutschland werde Israel weiterhin mit Waffenlieferungen unterstützen. Schließt das eine das andere also aus? Geht es dann gar nicht sozusagen humanitär zu, wenn es weiter Waffenlieferungen gibt, Ihres Erachtens?
Also man muss jetzt hier auch wieder klar sein. Deutschland liefert in dem Abschnitt Oktober 23 bis Anfang Mai 25 Rüstungsgüter im Wert von ungefähr 485 Millionen Euro. Im Zeitraum Anfang März 2025 bis Anfang Mai 2025, also genau in dem Zeitpunkt, wo die Totalblockade von Gaza, wo keine Nahrung, kein Wasser, keine Medikamente eingeführt werden durften, 55 Millionen Euro wert Rüstungsgüter, das muss aufhören. Die Rhetorik kann ja ganz nett sein, aber wenn wir unserer Rolle wirklich gerecht sein wollen, unserer Rolle in der Verhinderung eines Völkermords, dann muss das sofort aufhören. Das kann so nicht weitergehen.
Und wie soll sich die deutsche Regierung dafür einsetzen, dass die humanitäre Hilfe ungehindert an die PalästinenserInnen in Gaza gelangen kann?
Die deutsche Bundesregierung muss aufhören, Waffen an Israel zu liefern und aufhören, Kooperationen zu fördern, die Mittäterschaft in der Besatzung, in der illegalen Besatzung sind. Das sind alles Sachen, die schon der IGH in seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 angemahnt hat, dass Staaten nicht mehr unterstützen sollen, was die Besatzung fördert. Und jetzt haben wir, wie gesagt, Juni 2025 und wir fordern immer noch dasselbe. Es muss jetzt Taten geben, damit das aufhört.
Taten, und gleichzeitig staune ich immer wieder darüber, dass es so wenig öffentliche Diskussion über politische Lösungen gibt. Glauben Sie, global ist tatsächlich der politische Wille vorhanden, eine Lösung für den Palästina-Israel-Konflikt zu finden?
Aber es muss doch zuerst der Völkermord aufhören. Zuerst muss der Völkermord aufhören und dann muss man über das System Rassentrennung, Apartheid sprechen. Über welches der IGH in seinem Gutachten vom 19. Juli 2024 auch gesprochen hat, darüber muss dann auch gesprochen werden. Mhm. Ein Staat, der Rassentrennung betreibt, der Apartheid betreibt, das können wir nicht unterstützen. Ich verstehe nicht, wie das überhaupt noch zur Diskussion kommen kann. Das ist immerhin das höchste Gericht, das wir haben.
Und heute hat der Bundesverband RIAS bekannt gegeben, dass zum Beispiel im vergangenen Jahr israelbezogene antisemitische Vorfälle stark zugenommen haben, auch Gewalttaten gegen Juden und Jüdinnen weltweit, was natürlich auch mit der Situation in Nahost zu tun hat. Warum ist es offenbar auch hier schwer für die Öffentlichkeit zu unterscheiden, dass jüdische Menschen nicht in Mithaftung genommen werden?
Also das ist aber jetzt ein anderes Thema. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ob und wie Gewalttaten steigen oder nicht steigen, hat nichts damit zu tun, inwieweit wir an der Auslöschung von Palästinensern mitschuldig sind. Das muss klar sein. Wir haben jetzt eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung, einen Völkermord aufzuhalten oder ihn soweit es geht aufzuhalten, der jetzt schon so im Gange ist, dass die 100% der Bevölkerung in Gaza ist, der Palästinenser in Gaza ist von Hunger bedroht. 100%. Und wir diskutieren hier über, ob wir diese politische Lösung oder jene politische Lösung anbieten können. Das ist jetzt hier schon nicht 11:55, das ist schon weit nach 12 und wir sind immer noch am Rumdiskutieren. Ich glaube, das ist einfach vielen nicht bewusst, wie dramatisch und wie ernst diese Lage ist. Immer noch nicht.
Das sagt der Geiger Michael Barenboim. Er ist einer der Unterzeichner eines offenen Briefes, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, sich im Nahostkonflikt auf die Seite der palästinensischen Bevölkerung zu stellen. Ich danke Ihnen für das Gespräch auf Radio 3.
Dankeschön. Thank you.
Haar von Laute hier im Duett Going to California, ein Song von Jimmy Page auf Radio 3. Und hier kommt er, Bob Dylan, Like a Rolling Stone.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rock. Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction? You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? Take your diamond ring, you better pawn it, babe.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die französische Schauspielerin Catherine Deneuve.
Bei Licht betrachtet spielt das Alter gar keine Rolle, wenn es um Liebe, Sex und all diese Sachen geht. Das Leben genießen kann man immer.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit meinem Kollegen Thorsten Föste. Ja, es gibt die weit verbreitete Ansicht, dass als schön empfundene Menschen leichter durchs Leben gehen, ihr Erfolg haben. Was ist dran?
Ja, das haben sich Wissenschaftler gefragt aus Mannheim und Zürich. Und die haben sich vor allen Dingen gefragt, ob diese positiven Schönheitseffekte weltweit und eben auch kulturübergreifend gelten. 68 Länder haben sich die Forscher angesehen und sie haben untersucht, wie eng Begriffe wie schön oder hübsch mit positiven Eigenschaften wie erfolgreich verknüpft sind und wie diese Assoziationen eben je nach Kultur variieren. Ihr heute veröffentlichtes Fazit ist, fast auf der ganzen Welt wird Schönheit eher mit etwas Positivem assoziiert, aber es gibt doch Ausnahmen, denn für Vietnam, Rumänien und Moldawien beispielsweise stellten die Forscher den entgegengesetzten Zusammenhang fest. Schönheit ist dort eher negativ besetzt, was solche Dinge wie Erfolg zum Beispiel anbetrifft. Warum in manchen Kulturen anscheinend Schönheit eher als Vorteil als in anderen gesehen wird, das bleibt jedoch unklar.
Ja, ist doch gut, wenn man nicht alles bis zum Ende klären und erklären kann. Im Potsdamer Kunsthaus Minsk, da widmete den Plattenbauten aus der DDR-Zeit eine eigene Ausstellung.
Unter dem Titel Wohnkomplex – Kunst und Leben im Plattenbau sollen dort 50 Werke zahlreicher Künstlerinnen und Künstler gezeigt werden. Das hat das Museum heute mitgeteilt. Im September geht's los mit dieser Ausstellung. Präsentiert werden dann Installationen, Gemälde, Zeichnungen, Fotografien und Filme, die seit den 70er Jahren entstanden sind, wo das Wohnungsbauprogramm in der DDR ja so richtig groß wurde. Und die Veranstalter betonen, als moderne Ruinen warteten die Gebäude auf ihren Abriss nach der Wende, wurden saniert oder umgebaut. Der Plattenbau ist nie zum Denkmal geworden, sondern gelebte Gegenwart geblieben. Er sei ein DDR-Erinnerungsort, an dem das Wohnen weitergehe. Die Ausstellung wird Arbeiten zeigen, die den Plattenbau als Ort des Wohnens, als Symbol sozialer Utopien und als Projektionsfläche für gesellschaftliche Veränderungen betrachten. Die Ausstellung, wie gesagt, läuft ab September, genau ab 6. September 25.
Und ein Tipp fürs Freiliftkino hast du. Das ist mutig bei dem angekündigten Wetter, aber wenn ich jetzt gerade so rausschaue, noch scheint es sich ja einigermaßen zu halten. Wer weiß?
Ja, wer weiß. Eigentlich wollte ich auch für heute einen Tipp machen, aber da habe ich gedacht, also die Leute alle nass werden und ich dafür die Verantwortung mittrage, lasse ich das sein. Habe für morgen geguckt. Und ich habe einen Film gefunden im morgigen Programm im Freiluftkino Hasenheide. Läuft morgen Nachmittag der Film Ich einfach unverbesserlich Teil 4. Ich habe diesen Teil noch nicht gesehen, aber die drei vorhergehenden. Und ich fand die einfach so witzig. Die Handlung, kurz umrissen, dieser neuen Folge. Der eigentliche Kinderhasser Gru, obendrein ein Gauner, der wird zum Familienvater, auch schon in den vorherigen Filmen. Und nun auf einem Klassentreffen trifft Gru seinen Erzfeind. Die Dinge eskalieren, er muss untertauchen. Als aber Baby Gru Junior entführt wird, da ist es aus mit Ruhe und Frieden. Gru und seine Familie machen sich auf zu einer irrwitzigen Rettungsaktion. Mit dabei natürlich die Minions. Die kleinen, gelben, turbulenten Figuren und die sind diesmal noch ein bisschen chaotischer.
Ladies and Gentlemen, unsere neue Geheimwaffe, die Mega Minions!
Ja, der typische Minion-Sound, man versteht nichts, aber man kann ahnen, was die sagen. Die reden so Fantasiesprachen. Also ich empfehle diesen Film allen, ob man 5, 15 oder 105 Jahre alt ist. Ich werde ihn mir auch angucken, allerdings nicht morgen, da bin ich hier wieder mit Kulturkompakt zu hören. Das Freiluftkino Hasenheide, das ist mitten im Volkspark Hasenheide. Ticket gibt es entweder vor Ort oder vorher schon im Netz. Kinder kosten 6 Euro, die Erwachsenen 10. Und los geht es also morgen um 16.30 Uhr.
Danke, Thorsten.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Was die Berliner Philharmoniker da spielen, ist ganz großes Kino. Musik vom Superstar der amerikanischen Filmmusik, John Williams. Wir übertragen das Konzert live auf Radio 3. Hören Sie in Breitband. Das E.T., Harry Potter, Weißer Hai, Dracula, Hook und Star Wars Konzert. Erleben Sie die Berliner Philharmoniker als Soundtrack-Giganten und auch romantisch. Bruno de Lepelair spielt das Solo-Cello. Schwelgen Sie in bekannter Filmmusik
Bonbonpapier knistern? Erlaubt. Die Berliner Philharmoniker, dirigiert von Stéphane Deneuve. Am Freitag, 20 Uhr, live übertragen auf Radio 3. Wie es euch gefällt.
What do you feel as you climb up great high?
Das ist das Quadriga Konsort mit der Sängerin Sophie Eder mit Summer's Eve von Nikolaus Neverkler auf Radio 3. Die katholische Kirche hat sich in den letzten Jahren daran gemacht, den systematischen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen aufzuarbeiten. Und jetzt sorgt folgende Nachricht für große Irritation. Die Kommission, die den Missbrauch im Erzbistum Berlin sowie den Bistümern Dresden-Meißen und Görlitz aufarbeiten sollte, wurde zum 31. Mai aufgelöst. Damit gibt es das Gremium also nicht mehr, das den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche kritisch untersuchen sollte. Welche Gründe die Bischöfe dafür angegeben haben, und was das für die Aufarbeitung bedeutet, darüber möchte ich nun mit meiner Kollegin Ursula Voss-Henrich von der RBB-Redaktion Gesellschaft und Religion hier auf Radio 3 sprechen. Ursula, warum wurde die Kommission aufgelöst?
Tja, also ich würde mal sagen, sie ist an Kommunikationsproblemen irgendwie gescheitert, könnte man allgemein sagen. Obwohl es da auch wieder sehr unterschiedliche Ansichten gibt, wer für welche Probleme eigentlich verantwortlich ist. Sagen wir mal so, es ging um unterschiedliche Ansichten, wie mit den verschiedenen Interessen der Beteiligten umgegangen werden soll, wie ein angemessener Umgang bei einem so sensiblen Thema auch gefunden werden kann. Also es gab wohl ganz schön oft Streit in der Kommission, zum Beispiel darüber, wie viel Entscheidungsbefugnis zum Beispiel auch die Betroffenen haben. Und es gab zum Beispiel zum letzten Jahreswechsel schon getrennte Jahresberichte über die Arbeiterkommission, also einen eigenen Tätigkeitsbericht der Betroffenen, die Arbeit der Kommission insgesamt als nicht sehr partizipativ und nicht transparent kritisierten. Also es gab schon wenig Einigkeit. Allerdings hat ja nicht die Seite der Betroffenen die Zusammenarbeit endgültig aufgekündigt, sondern die Seite der Bischöfe.
Und warum wurde sie gerade jetzt aufgelöst?
Also das Erzbistum Berlin begründet den Schritt damit, dass zwei Kommissionsmitglieder überraschend zurückgetreten sind. Eine Vertreterin des Erzbistums Berlin, ein Vertreter, der von einer Landesregierung entsandt wurde. Die Kommission könne damit so nicht mehr weiterarbeiten, weder formal noch inhaltlich, sagte Stefan Förner, der Sprecher des Erzbistums gegenüber dem RBB.
Die beiden Mitglieder, die zurückgetreten sind, haben keine veröffentlichte Begründung dafür abgegeben. Aber der Hintergrund ist eindeutig eine schon länger beklagte, schwierige kommunikative Lage und Situation.
Die Vertreterin der Betroffenen, Sabine Otto, hat das ja richtig kalt erwischt. Für sie kam das ohne Vorahnung oder Ahnung, hat sie mir gesagt.
Also es waren sehr herausfordernde 2,5 Jahre, die durchaus auch von kommunikativen Verwerfungen geprägt waren. Aber genau gerade in der letzten Zeit gab es Lösungsansätze. Wir sind in der finalen Phase zur Vergabe der geplanten sozialwissenschaftlichen Studie. Es gab ein sehr konstruktives Gespräch mit den Justiziaren aller beteiligten Bistümer und die Auflösung durch die Bischöfe ist für uns vollkommen überraschend und ohne jede Vorankündigung gekommen und auch sehr unverständlich zu dem jetzigen Zeitpunkt.
Also gerade jetzt, wo es eine wissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben werden sollte und alles also auch wirklich auf einen fundierten Boden gesetzt werden sollte, sagt Sabine Otto, das kann sie nicht verstehen. Zudem kritisierte sie, dass schon 3 weitere Positionen in der Kommission vakant sind seit Monaten und die Bistümer und die Länder da untätig seien. Also da stehen 2 neuerliche Rücktritte sozusagen in einer langen Reihe von personellem Chaos in der Kommission, kann man sagen.
Was heißt das denn jetzt für die Aufarbeitung? Wie geht es weiter?
Also Sabine Otto will jetzt erstmal prüfen lassen, ob denn die Entlassung der betroffenen Vertreter durch Erzbischof Koch, also diese Auflösung dann, die auch die Betroffenen betrifft, überhaupt juristisch haltbar ist. Und ja, natürlich, sie befürchtet, dass die Aufarbeitung nun ins Stocken gerät, gerade was die wissenschaftliche Aufarbeitung angeht.
Aus Sicht des betroffenen Beirats und der vom betroffenen Beirat in die Aufarbeitungskommission entsandten Mitglieder hat absolute Priorität, dass der Prozess zur Vergabe der geplanten sozialwissenschaftlichen umfassenden Aufarbeitungsstudie sexuellen Missbrauchs in den beteiligten Bistümern jetzt durch die Bischöfe zu einem konstruktiven Abschluss gebracht wird.
Also sie will, dass jetzt als erstes die Studie trotz allem erstmal in Auftrag gegeben wird. Das Erzbistum Berlin sagt, ja, ist etwas schmallippig. Stefan Förner sagte mir, zu dem momentanen Zeitpunkt könne man über das weitere Vorgehen mit der Studie noch nichts sagen. Aber unabhängig von der aufgelösten Kommission gäbe es ja schon viele andere Maßnahmen zur Aufarbeitung des Missbrauchs im Erzbistum, so Stefan Förner.
Wir machen schon viel, seit vielen Jahren, was Aufarbeitung angeht, bei einzelnen Fällen, dass beispielsweise Betroffene Akteneinsicht bekommen können in das, was über die Beschuldigten ihm bekannt geworden ist, dass wir auch in irritierte Systeme, also in Schulen oder Gemeinden reingehen, wo ein Missbrauch stattgefunden hat, auch wenn er schon lange zurückliegt, um das ernst zu nehmen und auch die Situation dort aufzuarbeiten.
Na, das wird die Betroffenen nicht zufriedenstellen, natürlich so einzelne Maßnahmen. Es gibt ja auch den politischen Auftrag an die Kirchen, die Aufarbeitung nach verbindlichen Kriterien und Standards voranzubringen. Also da gibt es jetzt wirklich viele Fragezeichen und Baustellen. Ich denke, das ist kein gutes Signal, um es vorsichtig zu sagen. Also ist die gemeinsame Kommission wirklich gescheitert? Kann es dieses Gremium in neuer Besetzung oder neuer Form überhaupt wieder geben? Die Betroffenen können und müssen ja schließlich ihre eigenen Gesandten auch bestimmen. Da kann ihnen kein Bischof reinreden. Also wie soll es weitergehen? Da sind so viele Fragezeichen jetzt. Die Auflösung der Kommission bewirkt in jedem Fall, dass noch mehr Vertrauen verloren gegangen ist und dass die Aufarbeitung ins Stocken gerät, dass sich also alles nochmal verzögert. Und das ist ziemlich verheerend, denke ich. Und auch die unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, Kerstin Klaus, sagte, das sei ein fatales Signal.
Die Kommission, die den Missbrauch im Erzbistum Berlin und in den Bistümern Dresden, Meißen und Görlitz aufarbeiten sollte, wurde zum 31. Mai aufgelöst. Über die Hintergründe, mögliche Hintergründe zumindest, und Folgen habe ich auf Radio 3 mit Ursula Voss-Henrich von der RBB-Redaktion Gesellschaft und Religion gesprochen. Danke dir.
Gerne.
A fold, but it's alright, cause I'm gonna get it soon. I may not be where I want in life, but all in all, yeah, it's alright. Keep on making room. My circumstance will change from time to time, and I've learned how to dance in the rain. And though this mountain is hard enough to climb, we'll be right back.
seconds run away, the hours never stay. It doesn't bother me, I'm steady on my feet. The years are passing by so very fast that I should be in stress and pain. But this is what I claim, now listen. Suddenly the world is turning slower. Look around for suddenly it's over. So enjoy the day, it never stays. Enjoy the day. I watch the trees and such, they never worry much. Don't mind the hours fly, it's like a train at night, or like a children's kite, or like a flash of light. Enjoy the day. Enjoy the day. Oh, the seconds run away, the hours never stay. It doesn't bother me, I'm steady on my feet. The years are passing by so very fast that I should be in stress and pain. This is what I claim, now listen. Suddenly the world is turning slower. Look around, for suddenly it's over. So enjoy the day, enjoy the day. I watch the trees and such, they never worry much. Don't mind the hours fly, it's like a train at night, or like a children's car, like a flash of light. Enjoy, enjoy, enjoy the day.
Die schwedische Sängerin Rigmor Gustafsson hier auf Radio 3. Enjoy the day, den Tag genießen. Ja, aber wie soll das gehen? Frei und ohne Stress, im Reinen mit sich selbst und der Welt. Wer wäre das nicht gerne? Viele Menschen suchen gerade jetzt in solch turbulenten, kriegerischen Zeiten nach Freiheitsräumen, nach Rat, nach Orientierung. Bei Freiheit Deluxe spricht die Journalistin und Publizistin Jagoda Marinic mit Pater Anselm Grün über die großen Fragen des Lebens, über Freiheit und das Glück. Das nach 19 Uhr bei uns. Und ich bin Shelley Kupferberg und wünsche Ihnen noch einen friedlichen Abend. Thank you.
Yoko Ono, Music of the Mind. Die Einzelausstellung über eine Ikone, die als Künstlerin und Politaktivistin ihrer Zeit weit voraus war. Die Schau zeigt nicht nur mehr als 200 Arbeiten aus 7 Jahrzehnten, Installationen und Performances, Filme, Musik und Fotografien. Sie agiert auch im Sinne Yoko Onos, die sagte, Künstler können die Welt verändern. Und eine schöpferische Idee ist mächtiger als ein Kunstwerk. Werden Sie ausstellungsaktiv. Nach Yoko Onos berühmten Anleitungen reichen Sie bei Painting to Shake Hands anderen Menschen die Hand. Machen Sie Ihren Schatten zum Teil einer Malerei. Binden Sie Ihre Friedenswünsche an einen Baum. Yoko Ono, Music of the Mind, im Gropiusbau. Radio 3, wie es euch gefällt.
Radio 3, die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Anke Arndt, guten Abend. Die Union baut ihren Vorsprung vor der AfD weiter aus. Laut dem ARD-Deutschland-Trend kommen CDU und CSU zusammen auf 29%, ein Plus von 2 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage Anfang Mai. Die AfD bleibt unverändert bei 23%. Die SPD verliert auf 15%, die Grünen legen zu auf 12%. Die Linke verliert leicht und steht bei 9%. FDP und BSW liegen weiter unter der 5%-Marke. Afghanische Ortskräfte können bei kein Einreisevisum für Deutschland einklagen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg klargestellt. Die Bundesregierung dürfe nach ihrem Ermessen in jedem Einzelfall entscheiden. Das Gericht lehnte damit die Klage eines Afghanen ab, der angab, unter den Taliban gefährdet zu sein. Die vorige geschäftsführende Bundesregierung aus SPD und Grünen hatte zuletzt mehrere Aufnahmeflüge für Afghanen organisiert. Das hatte die Union kritisiert. Das Bundeskabinett hat weitere Verschärfungen in der Migrationspolitik auf den Weg gebracht. Dabei geht es um Entscheidungen, welche Staaten künftig als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Aus dem Hauptstadtstudio Bianca Schwarz.
Demnach sollen sichere Herkunftsländer künftig ohne das Mitspracherecht von Bundestag und Bundesrat festgelegt werden. Ob ein Land als sicher gilt und deswegen in Deutschland schnellere Asylverfahren und leichtere Abschiebungen möglich sind, würde dann allein vom Kanzler und seinen Ministern beschlossen. In der Vergangenheit war die Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer immer wieder im Bundesrat, also der Versammlung der Bundesländer, abgelehnt worden.
Der Berliner Senat muss der AfD die Vornamen deutscher Tatverdächtiger bei Messerstraftaten nennen. Das hat das Landesverfassungsgericht entschieden und damit einem AfD-Abgeordneten Recht gegeben. Die Innenverwaltung wollte die 20 häufigsten Vornamen bei Messertatverdächtigen nicht herausgeben, weil sie befürchtete, einzelne Personen könnten konkret identifiziert werden. Das aber befand das Gericht bei fast 1200 Tatverdächtigen nicht plausibel. Fahrgäste im Fernverkehr müssen sich in Berlin in den kommenden 4 Wochen auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag an bis zum 4. Juli halten Fernzüge nicht am Bahnhof zu.